Willkommen zu Zoomer meets Boomer, dem Podcast, der zeigt, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Mir gegenüber sitzt Michael Trautmann, fast 60 Jahre alt, Unternehmer und New Work-Experte mit jahrzehntelanger Management-Erfahrung. Mein Vater und ein echter Boomer.
Und mir gegenüber sitzt Oskar Trautmann, mein Sohn und ein echter Zoomer, 28 Jahre alt, Digitalstratege und Dozent. Zusammen tauchen wir in die neue Arbeitswelt und die unterschiedlichen Perspektiven aller Generationen ein.
In unseren wöchentlichen Gesprächen suchen wir nach Wegen, wie wir unsere Generationen näher zusammenbringen können. Trotz unserer Unterschiede finden wir oft überraschend viel Gemeinsames. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, dann holen wir uns einfach Gäste dazu.
Genau, Oskar. Wir wollen mit Vorurteilen aufräumen und beweisen, dass lebenslanges Lernen und gegenseitiges Mentoring uns alle stärker macht und Brücken schafft.
Lasst uns zusammen lernen, wachsen und Vorurteile in dieser wilden Arbeitswelt überwinden. Schön, dass wir uns wieder hier jetzt in München gegenüber sitzen. Kleine Vorwarnung am Anfang, ich habe eine bisschen heisere Stimme. Die erste Grippe-Erkältung hat nicht lange auf sich warten lassen. Aber vielleicht ist es ja trotzdem ganz angenehm anzuhören. Wenn nicht, dann ist Besserung auf jeden Fall schon in Sicht. Mir gegenüber sitzt wieder mein Vater, Michael Trautmann. Ihr befindet euch in unserem Podcast bereits in der dritten Folge von Zoomer meets Boomer. Wer es bis hierhin durchgehalten hat, wir freuen uns sehr über jeden von euch, der zuhört, über eure Anmerkungen, eure Kommentare. Da all diese Sachen ein bisschen in der Vergangenheit liegen, müssen wir leider noch damit warten, euer Feedback aufzunehmen, einzubauen. Der erste Ankündigungspost auf LinkedIn scheint aber ja schon mal einige von euch abgeholt zu haben. Und wir hoffen, wir werden dem gerecht in dem, was wir hier so besprechen. Und ja, wo sitzen wir heute hier?
Ja, wir sind heute bei einem meiner Kunden, einer ganz tollen Softwarefirma in München, die gerade ihr Headquarter stufenweise umbauen. Ich sage jetzt mal nicht den Namen, weil ich vorher nicht gefragt habe, aber vielleicht ergänze ich das an einer anderen Stelle nochmal. Und was mich wirklich beeindruckt, ist, wie an Tag 1 die Mitarbeitenden dieses Ding sofort erobern für sich, so interpretieren, wie die das Büro gemacht haben. Ganz, ganz toll. Ich habe hier die Chance, 2 Tage aus meinem Buch vorzulesen, mit den Kolleginnen und Kollegen zu diskutieren. Und die haben uns hier ihren Design-Thinking-Raum, den wir auch fotografieren werden und wo wir auch, glaube ich, dann Social Media nutzen werden, gegeben als Studio. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist, dass ich in deiner Geburtsstadt und jetzt auch Heimatstadt München mit dir sitze. Und wir haben uns als Thema heute vorgenommen. Wir haben immer ein thematischer Podcast, wir haben immer pro Folge ein Thema und unser Thema heute lautet Teams.
Und nochmal spezifisch erfolgreiche Teams.
Genau, erfolgreiche Teams und genau das wollen wir heute mit euch diskutieren, beziehungsweise wir diskutieren es und freuen uns, wenn wir dann anschließend von euch auch da Feedback kriegen. Und Teams ist einfach ein Thema, wo ich in meiner beruflichen Laufbahn wahnsinnig viel Tolles erlebt habe, auch schwierige Phasen erlebt habe und jetzt, seit ich mich mit dem Thema neue Arbeit beschäftige, mich in der Tiefe damit auch auseinandersetze, Studien lese und merke, dass dort ein zentraler Erfolgsfaktor liegt, wenn es Unternehmen hinbekommen, dass in den Teams gut zusammengearbeitet wird, erfolgreich zusammengearbeitet wird, dann klappt es auch mit dem Gesamtunternehmen. Und damit wollen wir loslegen. Und wir haben ja immer gerne, oder bisher zumindest, gerne auch ein paar Studien, die wir zitieren, oder auch ein paar WissenschaftlerInnen, die wir zitieren. Und ich würde gerne anfangen mit Amy Edmondson, die wir in dem anderen Podcast, den ich mache, auch schon zu Gast hatten. Amy ist eine Harvard Business Professorin, also HBS, Harvard Business School Professorin, die so als die weltweit führende Teamforscherin gilt. Und die hat schon in ihrem PhD, der liegt ein bisschen zurück, dieses Thema sich gesucht. Sie hat damals eine Eingangsthese gehabt. Sie hat als These, die sie untersuchen wollte, gehabt, die besten Teams machen die wenigsten Fehler. Das war ihre These und sie hat es in einer größeren Studie untersucht. Es ging damals um Operationsteams in Krankenhäusern, große Datenmenge, viele beteiligte Forscherinnen und Forscher. Und ihre Hoffnung war eben klar, rauszuarbeiten, die besten Teams machen die wenigsten Fehler. Dann bekam sie irgendwann die Daten und die erhoffte Korrelation war 10-mal so hoch, wie sie gehofft hat, aber leider in die falsche Richtung. Also die Daten sagten auf den ersten Eindruck, dass die besten Teams die meisten Fehler machen. Und sie sah schon ihre PhD-These davon schwimmen und hat dann aber tiefer reingeguckt, hat dann nochmal Gespräche geführt und kam dann irgendwann drauf, dass die erfolgreichsten Teams nicht die meisten Fehler machen, aber die Fehler am häufigsten sichtbar machen und am meisten drüber reden.
Ja, und nicht unter den Teppich kehren.
Nicht unter den Teppich kehren, genau, was ja häufig passiert. Und viele Jahre später, also sie hat dann, das war die Geburtsstunde eines Konzepts, was sie psychologische Sicherheit nannte. Und ich zitiere mal ein, oder ich nenne mal ein Zitat von ihr, was diese psychologische Sicherheit ganz gut erklärt. Psychological safety is the belief that it is safe to take interpersonal risks on a team, that you won't be punished or humiliated for raising ideas, questions, concerns or mistakes. Für so klassische Führungskräfte aus dem Boomer-Lager ist das Wort psychologische Sicherheit schon so, dass da bei der Hälfte der Führungskräfte das Klappmesser an der Hose aufklappt, weil die so denken, ah, machen wir wieder Stuhlkreis, sind wieder alle nett zueinander. Aber wenn man nur dieses Zitat richtig mal auseinander nimmt, dann weiß man, dass das damit nicht gemeint ist. Es ist eher das Gegenteil. Es ist eine Konfliktfähigkeit und Offenheit gemeint, dass wirklich auch junge Mitarbeiter in Teams sich trauen, Missstände anzusprechen und Fehler anzumerken. Und,
was ja das Minimum sein sollte für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
Genau. Und vielleicht noch einen kleinen Reminder. Sie hat so eine Matrix erstellt, wo sie so auf der einen Achse abgleicht psychologische Sicherheit niedrig-hoch, auf der anderen Achse Leistungsstandards niedrig-hoch. Und sie sagt, natürlich geht es nicht darum, niedrige Leistungsstandards zu haben und hohe psychologische Sicherheit, weil das ist die Komfortzone. Es geht aber darum, auf jeden Fall zu vermeiden, hohe Leistungsstandards und niedrige psychologische Sicherheit, weil das ist die Anxiety-Zone. Beides niedrig, also niedrige Leistungsbereitschaft und niedrige psychologische Sicherheit ist quasi die Todeszone, Apathiezone. Und das, wo wir hinwollen, ist der Sweet Spot, hohe psychologische Sicherheit, hohe Leistungsstandards, nennt sie Learning Zone. Das ist da, wo Teams lernen können, sich weiterentwickeln können. Und von daher, Forschungslage ist klar, psychologische Sicherheit ist ein Treiber, aber natürlich gibt es ganz viele andere Aspekte. Und ich freue mich, dass wir mit dem kleinen wissenschaftlichen Nugget einsteigen. Und mich freut natürlich jetzt mal zu hören von dir nach deinen ersten Berufsjahren, wie du quasi Arbeit im Team erlebst wie das bei Zoomer meets Boomer üblich ist. Wir gucken auf Phänomene der Arbeit aus beiden Richtungen.
Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz, um an diese wissenschaftliche Perspektive anzuknüpfen. Ich habe meine Bachelorarbeit ja auch über das Fehlerlernen und Fehlerkulturen geschrieben. Und da, ich forsche ja sehr leidenschaftlich an Familienunternehmen, weil ich glaube, dass das die nachhaltigste Form des Unternehmertums ist. Und da war es tatsächlich so, dass insbesondere in Familienunternehmen eine sehr, sehr hohe Akzeptanz und geringe Fehlerquote, selbst in Unternehmen, wo ich dann auch eine größere Forschung durchgeführt habe, wo eigentlich in der Produktion gar keine Fehler sein durften, weil das halt ein Make-or-Break-Point ist, dann aber dafür im Research und Development natürlich eine total positive Fehlerkultur entstand. Also auch das darf sein. Es gibt natürlich Bereiche, wo es keine Fehler geben darf. Es wird auch im Krankenhaus Bereiche geben, wo es keine Fehler geben darf. Da muss einfach alles funktionieren nach den Abläufen. Dass auch das klar ist. Nicht, dass wir jetzt behaupten, alles, weil das wird sicherlich auch einige unserer Zuhörerinnen ja vielleicht nicht so unterschreiben, dass Fehler immer richtig sind, aber in den meisten Fällen, sobald auch, sag ich mal, kreative Arbeit im Kontext des Ganzen stattfindet, dann ist eine positive Fehlerkultur auch eine starke Lernzone und Lernkultur.
Ja, Lernkultur ist fast besser als Fehlerkultur. Ne? Wir tendieren jetzt dazu, wir wollen uns umbenennen und nicht Fehlerkultur, sondern Lernkultur sagen. Ja.
Genau. Und ja, also kann ich so nur unterschreiben, sei es jetzt in den Interviews, die ich im wissenschaftlichen Kontext geführt habe, die Studien oder auch im privaten Rahmen. Ich glaube, sobald wir diese Sicherheit haben, ich glaube, wir wollen in der nächsten Folge beim Thema Leadership auch nochmal zum Thema Feedback-Kultur beziehungsweise dann nochmal eine Folge weiter in der Feedback-Folge darüber auch sprechen, wie wichtig da auch eine klare Kultur ist und dass man sich einigt auf Regeln. Und genau sowas ist, glaube ich, auch sehr wertstiftend, am Anfang seinem Team zu vermitteln, dass es ganz klar ist, dass diese Räume offen sind, dass niemand bestraft wird dafür, dass er vielleicht mal außerhalb der Komfortzone schaut, was wäre noch möglich. Ich persönlich habe es auch noch nie erlebt. Und ich glaube auch da, je offener man kommuniziert, desto besser funktioniert das für alle Beteiligten und gibt dann auch allen eine Sicherheit.
Ja.
Was ich ganz spannend fand, diese Google-Studie, die dann, wurde es danach durchgeführt oder war das Ihre Studie?
Nee, eine gute Frage. Also die Aristotle-Studie, die Google gemacht hat, die haben die gestartet ohne sie. Das ist, ja, also die Doktorarbeit von Amy ist irgendwie 30 Jahre her. Mhm. Das war vor irgendwas zwischen 4 und 8 Jahren.
Und die als haben, Fehlerkultur auch noch nicht
genau, so ein Thema. Genau, und auch als psychologische Sicherheit noch nicht so en vogue war, haben die angefangen und haben versucht rauszukriegen, was macht eigentlich unsere Teams stark, hatten also irgendwas jenseits von 150 Teams untersucht mit ganz vielen Daten. Und wer Google kennt, weiß, sie haben ein People Analytics Team, die gehen da tief rein, haben aber keine klaren Dinge rausziehen können, haben weder Diversität noch Ausbildung. Also sie haben nicht wirklich klare Ergebnisse gehabt und die sind ja datengläubig und auch nur, wenn bestimmte Korrelationen da sind, glauben sie dran. Und dann hat die Leiterin des Teams irgendwie beim Googlen wahrscheinlich ist sie auf Amy Edmondson gestoßen und hat die dann dazugeholt. Und die hat dann gemeinsam, sind die ja nochmal neu rangegangen, noch neue Daten erhoben. Und da kamen eben als die 5 Top-Themen raus, auf Platz 5 persönliches Anliegen. Also wichtig ist, dass TeammitgliederInnen ein persönliches Anliegen haben in der Aufgabe, wirklich das Gefühl haben, ey, das ist mir wichtig, ich will hier weiterkommen. Sinnhaftigkeit der Aufgabe natürlich auch in der heutigen Zeit immer wichtiger, dass die Leute das Gefühl haben, es bringt meine Abteilung weiter, meine Organisation, die Firma und irgendwie idealerweise ist das auch was den Planeten nicht zerstört. Dann auch wichtig, klare Ziele, Strukturen und Rollen. Das ist der dritte Faktor. Ist auch klar, wer Teams, die schwimmen, wo nicht klar ist, wer was hat, wie die Entscheidungswege sind, funktioniert auch nicht. Dann Punkt 2, verlässliche Kolleginnen und Kollegen. Es gibt ja in Deutschland dieses Thema Team, toll, ein anderer macht's. Das eben nicht, sondern genau das Gegenteil. Und dann auf Platz 1 aber eben psychologische Sicherheit. Genau, das ist dieses Projekt.
Ja, das ist schon sehr, sehr spannend. Also ich glaube am Ende des Tages auch, dass das wirklich der entscheidende Faktor sein kann, um Teams da auch noch stärker zusammenzubringen. Und dass auch jeder wirklich sein Bestes schaffen kann. Weil also aus persönlicher Erfahrung ist es eigentlich egal. Natürlich kann man mit mehr Erfahrung auch oft mehr aus seinem Erfahrungsschatz greifen, aber insbesondere jüngere Kolleginnen und auch Auszubildende haben oft ja nochmal eine ganz neue Perspektive. Und ich meine, meine Generation ist ja auch sehr breit. Also ich denke mal so die 18-, 19-Jährigen aus der Gen Z oder jetzt halt eben die 27-, 28-Jährigen, wo ich das obere Ende abbilde. Dazwischen ist ja auch nochmal sehr, sehr viel Spielraum, was ja die Kultur angeht, wie die Leute groß geworden sind, mit welchen sozialen Medien. Und ich habe das Gefühl, je mehr man da auch die Leute offen einbindet, also klar, man muss am Anfang klären, was trauen sie sich zu, wo brauchen sie Unterstützung, aber auch einfach mal machen zu lassen. Ja. Die Ergebnisse sind oft total beeindruckend. Also auch, sei es jetzt Designkolleginnen, die man einfach mal frei denken und arbeiten lässt und da einen ganz neuen Schwung reinbringen, oder aber auch junge Projektmanager, Projektmanagerinnen, die dann einen ganz neuen Einsatz denken, da ist es einfach total sinnvoll, die Sicherheit zu geben, sich selbst zu entfalten und daran auch selbst zu wachsen. Also ja. Jetzt kann ich aus jeden Fall aus meiner Erfahrung sagen.
Nein, es ist ganz klar, das, was wir früher, da gehen wir sicherlich auch nochmal bei dem Leadership-Thema drauf ein, das, was wir früher gelernt haben, dieses Command and Control, also da ist irgendwie ein alter weißer Mann meistens, der sagt, wie es geht, alle anderen machen ordentlich genauso und reporten dann, ne? Das ist früher. Heute ist sehr viel mehr Trust and Inspire und Teams kriegen heute mehr Verantwortung, als das früher der Fall war. Aber es ist eben, sagt sich so leicht, psychologische Sicherheit. Ne? Also es gibt viele Firmen, die dann das auch verwechseln und sagen, okay, wenn wir immer nett sind in Meetings, dann macht das die Leute sicher. Ne? Das war zum Beispiel meine Falle, in die ich reingetappt bin. Wir haben den Fehler gemacht und darauf hat mich, den kennst du ja auch, Moritz Fürste mal aufmerksam gemacht, der eben aus dem Sport das Thema Feedback-Kultur ganz anders gewohnt ist. Er hat gesagt, ihr lasst nur gute Nachrichten zu. Also es wird immer nur über die guten und erfolgreichen Sachen gesprochen, das andere wird unter den Teppich gekehrt. Das fühlt sich dann in dem Termin vielleicht für einige gut und für euch gut an, aber wenn dann der Flurfunk negativ ist, scheiße, die Leute ihre Ängste woanders sorgen, wenn ihr einen Altar verloren habt und die sich fragen, was ist mit meinem Job? Das ist genau falsch, nur gute Stimmung zu haben oder nur gute Themen zu haben. Es geht einfach um eine ein offener Umgang mit den Themen, die ein Unternehmen betreffen. Das hat was mit Transparenz zu tun, mit Integrität, mit Klarheit. Und das ist wirklich wesentlich. Und das können in sag mal, hierarchisch organisierten Firmen natürlich besonders Führungskräfte vorleben, indem sie eben selber in Team-Meetings auch dazu auffordern und ermuntern. Eben, es gibt so eine Tendenz, dass Führungskräfte sehr häufig ja auch sich so Minimis in die Teams holen, die dann auch ähnliche Ideen, ähnliche Ansätze haben, und dann sind die Führungskräfte sehr schnell so, ja genau, sehe ich genauso, und unterbinden quasi mit zu viel Feiern der Selbstähnlichkeit, unterbinden sie Vielfalt.
Ja,
und eigentlich, 100%. Je ähnlicher die Gedanken sind, die dort geäußert werden mit meinen eigenen Gedanken als Führungskraft, desto mehr brauche ich eigentlich, dass ich sagen muss, ja, Tom, cool, ja, wir sind ja häufig ähnlich, wir sind ähnlich gestrickt, wir sind beide so optionale Typen, wir sehen es ähnlich, aber Oscar, du siehst die Probleme häufig besser als wir. Was haben wir übersehen? Also aktiv die Andersartigkeit einbinden, auch aktiv ermutigen zum Widerspruch und den Widerspruch genauso feiern wie die guten Ideen.
Und da vielleicht auch unabhängig jetzt von Oscar und Tom, weil je diverser das Team ist,
danke,
auch
ja. Idealerweise ist da auch eine Martina dabei.
Idealerweise ist es ein sehr divers aufgestelltes Team. Und
genau.
Auch da spielt das natürlich eine ganz wichtige Rolle. Es ist halt am Ende bedeutend wertvoller für das Team, wenn unterschiedliche Perspektiven einbezogen werden und wenn Männer nicht für Frauen designen, sondern das Ganze gemeinschaftlich angegangen wird und man gemeinsam Themen und Probleme erörtert. Ich glaube, darin liegt auch noch ein ganz großes Potenzial, das viele Unternehmen noch nicht ausschöpfen. Ich kann da zum Glück aus meiner persönlichen Geschichte sagen, ja, je diverser die Teams aufgestellt sind, seien es die Altersstrukturen, Geschlecht, egal welche Faktoren, je bunter das Team gemischt ist, desto spannender und besser werden die Ergebnisse am Ende. Und da habe ich bisher noch nichts gehört, gesehen oder mitbekommen, wo das Gegenteil der Fall war.
Nee, und da würde ich gerne einmal einhaken. Ja. Das ist super, wenn das bei euch so ist, und ich glaube das auch. Ich habe ja nun auch bei euch Leute kennengelernt und auch mit Leuten bei euch gearbeitet. Und ich glaube, dass ihr das schafft. Aber es ist kein Selbstgänger. Je diverser Teams sind, desto wichtiger ist das Thema psychologische Sicherheit und desto schwieriger ist es, psychologische Sicherheit zu erzeugen. Also stell dir vor, ein Team, viele Männer, aber auch viele Frauen oder auch non-binär, was auch immer. Also je komplexer das ist in der Identität des Geschlechts, je komplexer es ist, was kulturelle Backgrounds angeht, je mehr Vielfalt, Alter und Erziehung, also ich sage mal richtig, ein richtig diverses Team, desto unterschiedlicher sind natürlich auch die Dinge, was macht mich sicher? Ja, gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Und deswegen muss ich, je diverser ein Team ist, eigentlich auch in diese psychologische Sicherheit noch mehr investieren, noch mehr kommunizieren, noch inklusiver auch wirklich sein. Das hat Amy Edmondson in einer Studie gerade rausgefunden, dass diverse Teams, die psychologisch nicht sicher sind, schlechter performen als homogene Teams.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine natürlich auch, dass das, was ich ja beruflich mache, ist natürlich auch nicht das, was ein großer Teil der anderen Menschen so machen, was ja auch gut ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich das natürlich von Branche zu Branche unterscheidet. Wie gesagt, ich glaube einfach nur, dass die Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft sind, und wenn das mit klarer Kommunikation und klareren Regeln eventuell schon mal ein Hebel ist, ist das ja schon mal was man sich da zu Herzen nehmen kann. Mhm. Ich glaube, vielleicht nur noch einmal zum Thema Feedback, um da schon mal vielleicht unsere Hörerinnen ein bisschen die Vorfreude zu steigern auf die Folge 5, die sich mit dem Thema Feedback und Coaching auseinandersetzen wird. Es gibt da ein Konzept, das sich Radical Candor Feedback nennt, was du vielleicht auch kennst.
Kenne ich, ja. Kim Scott, ne?
Genau, was ich da kurz vorstellen wollte, weil genau wir das auch bei uns hatten, viel zu nett miteinander waren und das ist, also alles funktioniert, aber das große Problem war, wir waren zu nett und haben aufgehört, uns auch den Bullshit sozusagen ganz offen zu zeigen. Und deswegen super wichtig, dass du es ansprichst, weil wenn Teams eben nur nett sind, kommt man eben auch in so einen Modus, wo es sehr schwer wird, wieder innovativ zu denken und outside of the box. Also und auch oft dann Sachen übersieht. Deswegen wichtig, dass du das ansprichst. Vielleicht nochmal eine kurze Frage an dich, wo du jetzt einen natürlich auch nochmal 30 Jahre mehr Erfahrung als ich hast. Gibt es irgendwas, unabhängig von Studien, was du das Gefühl hast, du warst natürlich sehr früh und sehr lange jetzt auch immer in der Leadership- und Management-Rolle, aber was du von deinem Gefühl, was waren so die Hauptpunkte, die ein Team ausmachen muss, die wichtig sind, um erfolgreich zu werden, erfolgreich zu bleiben?
Also ich finde diese fünf Punkte die aus der Google-Studie herausgekommen sind, die finde ich schon sehr gut so als Checkliste. Ne? Sich auch zu fragen, wenn ich ein Team zusammenstelle, wer könnte ein persönliches Anliegen haben? Wo vermute ich, dass das für also ich gehe jetzt eher Richtung Projektteam, Kundenteam, nicht so sehr eine Abteilung. Da kann man, muss man vielleicht anders vorgehen. Ich glaube, das, was ich unterschätzt habe früher, ist auch häufig dieses Thema Sinnhaftigkeit der Aufgabe. Also warum ist das jetzt wichtig für den Kunden X, für die Agentur, für uns oder für die Gesellschaft, da sich wirklich Mühe zu geben und von Anfang an auch in der Art, also sich auch Zeit zu nehmen für ein Briefing, also ein Team wirklich gut zu briefen. Das ist wie ein Sportteam. Also wenn ein Coach seine Trainingsphilosophie nicht gut mitmacht, nicht klar macht, nach welchen Kriterien er auf oder sie aufstellt, dann wird das auch nicht funktionieren. Und deswegen ist da, also glaube ich, so das übergreifende Thema, was in dieser Fünferliste nicht steht, ist ganz klar Kommunikation. Also immer wieder Raum für Kommunikation zu geben, auch nicht das Tod zu sabbeln, aber ich bin zum Beispiel mega begeistert, das gab es früher oder kannte ich früher zumindest nicht, also aus dem agilen Arbeiten das Thema Retro. Ob das so eine einfache Start, Stop, Continue oder die vier Felder Learned, Longing for,
funktioniert bei uns so, extrem gut.
So, ja. Und das wirklich regelmäßig zu machen und zu üben, und das finde ich total wichtig. Und dann finde ich, das habe ich
vor allem beim Projektzeitraum von manchmal 2-3 Monaten, sich dann nochmal 2-3 Stunden Zeit zu nehmen, um zu schauen, wie wollen wir in Zukunft weiterarbeiten, was wollen wir da in dem Projekt lassen und was können wir wirklich mitnehmen. Die 3 Stunden sind die bestinvestiertesten in diesem Projekt, wenn es noch frisch im Kopf ist und alle eben auch ohne irgendwelche negativen Gefühle aus dem Projekt ins nächste gehen können, beziehungsweise alles einmal loslassen dürfen. Finde ich total wichtig als Takeaway.
Ja. Ja. Was ich noch wichtig finde, und das habe ich auch erst in den letzten Jahren kennengelernt, Teams stärkenorientiert zusammenzustellen. Wir nutzen ja den Clifton Strength Finder da, wo du 34, du hast ihn ja auch gemacht damals als noch Schüler auf dem Weg ins Studium bei Struss und Clausen, dieser Karriereberatung in Hamburg. Und also dieser Test, der 35, 40 Minuten dauert, 65 € kostet, hilft sehr gut zu gucken, was bringen Einzelteammitglieder über ihre fachliche Expertise in einem bestimmten Thema mit an Stärken. Ne? Sind das eher Leute, die gut arrangieren können? Sind das Leute, die
antreiben, fokussiert arbeiten?
Die sehr gut Muster erkennen können, was manchmal bei Projekten, wo man auch vor Projekten aufbauen muss, dass man wirklich guckt, was für Stärken brauche ich in diesem Team? Und dann kommt noch ein Thema hinzu, was ich auch durch die Zusammenarbeit mit Svante gelernt habe, ist dieses Thema, dass man durch Sprache Muster erkennen kann und daran erkennen kann, was brauchen Leute eigentlich, um gut zu arbeiten. Ne? Also die Technik, die sie einsetzt, heißt Language and Behavior Profiling Lab. Und da gibt es so 14 Sprachmuster, an denen man erkennen kann, also zum Beispiel, ob jemand eher optional ist oder prozessorientiert. Anhand der Art und Weise, wie jemand spricht. Ich mache das mal an dem Beispiel klar. Also stell dir vor, du, Oskar, übernimmt morgen ein neues Team und hat irgendwie, sagen wir, 10 Leute und erzählst dem Team, was du vorhast in dem nächsten Jahr. Sagen wir, du übernimmst es zum 1. Januar und du fängst an und zählst auf, was für geile Möglichkeiten du siehst und was für coole Themen du dir vornimmst mit dem Team und so weiter. Statistisch gesehen ist die Hälfte, die dann da sind, drehen durch vor Glück und sagen, geil, endlich mal ein Typ, der hier mal richtig mal was anzündet, mal ein paar neue Ideen draufbringt und so weiter. Die andere Hälfte denkt, was will der irre Typ? Der soll mal sagen, womit er anfängt, was ist der erste Schritt. Also prozessorientiert versus optional. Andersrum, wenn du prozessorientierter Typ bist und anfängst zu erzählen, wie du das Jahr durchstrukturierst und so weiter, schläft die andere Hälfte ein und die prozessorientierten Typen drehen durch vor Glück. Ja. Also was lernt man daraus? Du kannst deine Sprache anpassen, inklusiver machen, dass du beide abholst. So. Das heißt also, wenn man zusammenfasst, stärkenorientiertes Arbeiten plus Präferenzen erkennen und seine eigene Art zu sprechen anzupassen, das hilft, um Teams gut auch zusammenzustellen und um auch Teams ganz gut zu managen.
Ja, das ist so ein Thema, wo ich vielleicht auch mal auf eure Learnings da gespannt wäre, weil was für mich eben total wertvoll im Kontext von Teamgefügen ist und Teams so zusammenzubringen. Ich hatte jetzt das Glück, über viele Jahre wirklich ein großartiges Team zu haben, wo wir dann über die Jahre wundervolle Events zusammen gemacht haben, wo ich eben auch einige organisiert habe.
Da warst du Teammitglied, ne?
Genau, da war ich Teammitglied, aber zusammen kochen und zusammen irgendwelche Events besuchen, zusammen Vorträge halten. Also es war extrem viele Dinge, die da sehr zusammengeschweißt haben und wirklich ja, dazu geführt haben, dass da einer für alle wirklich klar war. Also da hattest du nie das Gefühl, dass du mit dem Rücken zur Wand stehst, sondern du wusstest immer, das ganze Team steht hinter dir, von eben den Leads bis zu den juniorigen Kollegen. Und das ist natürlich das, was man jedem wünscht. Jetzt war in dem Team aber auch der Vorteil, waren wir viele, also hatten wir oft die Möglichkeit, vor Ort zusammenzukommen. Und wir hatten die Möglichkeit, dass wir relativ wenige wirklich introvertierte Kolleginnen in diesem Team hatten.
Das Wobei ich sagen würde, ist nicht unbedingt ein Vorteil. Also es ist auf den ersten Blick vielleicht ein Vorteil, aber kommen wir gleich drauf. Aber
jetzt das wäre da schon mal so eine offene Frage, vielleicht auch an die Zuhörerinnen, die einfach auch in solchen sozialen Situationen sich vielleicht unter Druck gesetzt fühlen, was ein Weg ist, trotzdem als Team zusammenzukommen und auch dieses Teamgefüge zu stärken. Weil, also ich für mich persönlich, ich bin halt eher extrovertiert. Für mich ist das total wertvoll und mir gibt es eben auch eine große psychologische Sicherheit, außerhalb vom normalen Arbeitsalltag mit den Kolleginnen schöne Sachen zu machen und zu wissen, mit wem ich da eigentlich arbeite. Gut zu wissen, dass wir alle die gleichen Themen haben eigentlich am Ende des Tages. Und genau, das tut mir total gut. Ich weiß aber eben auch von Freunden aus der Familie, dass für viele totaler Stress ist. Genau, und das ist halt so ein Punkt, wo ich gerne eigentlich noch mehr lernen würde, wie man da inklusiver sein kann. Hast du da irgendein Modell, auf das du zurückgreifen könntest, was du kennst? Oder?
Also als kleines Brain-Tattoo für dein Hirn, was du dir merken könntest, River Rafting finden die Hälfte mindestens scheiße.
Ja, gut. So.
Das ist fair. Was so in Richtung Extremsport.
Ja, wo und, Angst ein Teil so, davon
wo,
ist.
Na,
ja.
Also wo sagt, nee, warum? Also die Hälfte findet es scheiße.
Warum und, musst du es für dich machen, weil du es geil findest?
Ja, also. Und wenn insbesondere Leute, die das dann entscheiden und Chefs sind, nicht ihre eigenen Hobbys zum Maßstab machen, ganz wichtig.
Oh ja.
Na, ich habe jetzt gerade ein Beispiel gehört, ein ganz tolles Unternehmen, 20 Leute im agilen Kontext. Da hat der Inhaber gesagt, Mensch, wir arbeiten mal für ein paar Wochen von einem anderen Land aus, Südafrika. Ja, da gibt es halt Leute, die wollen da nicht hin, weil sie es zu gefährlich finden. Und hat dann selber das sehr kritisch erzählt. Und gesagt, ich glaube, ich habe da nicht richtig zugehört und hingehört. Also ich glaube, da spielt auch Kommunikation eine Rolle. Ne? Auch sowas wie Weihnachtsfeier, Sommerfest und so findet nicht jeder und jede geil.
Nee.
Heißt das, dass wir keine machen sollen? Nein, aber wir sollten den Druck wegnehmen und sollte sagen, das ist das zentrale Teambuilding. Nein. Formate finden, wo wir sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass da viele Lust drauf haben, ist ziemlich hoch. Und ich glaube, so langweilig klingt mal, aber Kochen, glaube ich, ist was gut zusammenbringt. Ne? Wo man sagen kann, nicht jeder muss kochen, aber einer hat vielleicht Lust, den Tisch schön zu decken, einer hat Lust, sich zu überlegen, was machen wir inhaltlich. Also dass man sagt, möglichst viele Leute daran beteiligen, dass so ein Event gut wird, möglichst große Schnittmengen finden, auch vielleicht nicht das Heil suchen, in dem wir machen jetzt 3 Tage was zusammen, sondern wirklich viele Dinge anbieten, die wo jede und jeder was findet. Ne? Und gerade dieses Thema Introverts abholen, finde ich super. Ne? Es gibt Leute, die wollen unbedingt und gerne möglichst viel von zu Hause arbeiten. Überleg dir, was kann für so eine Person vielleicht ein gutes Format sein? Vielleicht hat man auch Teambuilding-Maßnahmen, die remote funktionieren, um denen auch das Gefühl zu geben, hey, die denken auch ein bisschen an mich mit.
Also, ob man dann schaut, ob man die Retro vielleicht remote macht und dann sich abends dann zum Essen trifft, ja, sowas.
Zum Beispiel sowas. Ne? Also man sagt, okay, wir haben so einen Teil, der ist Pflicht, den machen wir remote und dann gibt es einen freiwilligen Teil, der sieht so und so aus. Und, und auch eine Varianz reinbringen. Ne? Also nicht immer abends, sondern sagen, okay, vielleicht finden einige auch Frühstück besser, vielleicht finden einige auch einfach, wollen gar nichts außerhalb des Tages haben, weil sie da Verantwortung in der Familie haben, also dann eher dann Mittag. So, was weiß ich. Also Kommunikation, Kreativität und gucken nach Schnittmengen und nicht so sehr nach
eigenen Präferenzen.
Ja, genau.
So, einfach zuhören.
Ja.
Ist schon mal der erste gute Schritt. Ja, schön, aber wir sind auf jeden Fall sehr interessiert, da auch eure Gefühle, eure Meinung zu hören und das möglichst schnell eben auch in unsere Tipps, die wir hier so frei Schnauze mitgeben, einzubauen. Genau, wie schaffen wir es dann auch, Teams inklusiver zu gestalten? Genau, und das vielleicht noch besser zu positionieren, wie diverse Teams gemeinsam da vielleicht auch ein neues Zeitalter anbrechen können, auch für den die Zusammenarbeit zwischen Zoomern, Boomern und allem, was dazwischen liegt und danach kommen wird. Und ein ganz wichtiger Punkt für jedes Team ist trotz allem und auch mittlerweile flacheren Hierarchien trotzdem ja das Thema Leadership. was auch von allen Seiten eines Teams kommen kann und darf, meiner Meinung nach. Ja, und damit wollen wir uns in der nächsten Folge auseinandersetzen. Mir gegenüber sitzt ein Mann, der das jetzt schon sehr, sehr viele Jahrzehnte praktiziert und auch zum Teil sehr, sehr gut macht.
Und zum Teil richtig scheiße.
Zum Teil auch die Scheiße. Deswegen freue ich mich auf eine angeregte Diskussion zum Thema Leadership in unserer nächsten Folge. Wir danken euch fürs Zuhören zum Thema erfolgreiche Teams. Sagt uns Bescheid, wenn wir irgendwo Bullshit gelabert haben, wenn ihr das Gefühl habt, da müsst ihr uns nochmal abholen, Tipps für uns habt, wir nehmen alles gerne.
Genau, und das können wir dann auch nochmal uns überlegen jetzt, wie wir das einbauen, ob wir sagen, wir machen immer ein Thema, wenn da viele Fragen kommen, was wir nochmal so vertiefen oder nachklappen, oder wir machen alle 10 Folgen eine Open
Retro.
Question Retro. Ich bin eine Retro, das ist cool. Wir machen eine Retro alle 10 Folgen, das finde ich geil. Super Idee, gekauft. Also, macht's gut.
Bis zum nächsten Mal.